Moin zusammen und herzlich willkommen auf der Druckwelle, dem Podcast zur additiven Fertigung von Ingenieur.de in Kooperation mit den VDI-Nachrichten. Mein Name ist Stefan Asche, dies ist Folge 73. Zunächst ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wegen der anstehenden FormNext wird die nächste Folge erst am 16. November erscheinen. Ich bitte darum Ihr Verständnis. Das Gute daran, Sie haben dann gegebenenfalls Zeit, sich die eine oder andere der vorausgegangenen Folgen anzuhören. Würde mich jedenfalls freuen. So, und nun zu unserem heutigen Thema. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn eine so renommierte Forschungseinrichtung wie das Fraunhofer Institut für Lasertechnologie, ILT, im Vorfeld der FormNext den, Zitat, nächsten Schritt in der additiven Fertigung ankündigt, dann macht mich das schon sehr neugierig. Was haben die Aachener jetzt wieder entwickelt? Nun, im konkreten Fall geht es um, Achtung Spoiler-Alarm, integrierte Sensortechnologie. Die Experten drucken also verschiedene Sensoren auf Bauteile auf oder sogar in Bauteile rein. Wozu und wie? Das kann uns kaum jemand besser erklären als Samuel Moritz Fink. Er ist Gruppenleiter Dünnschichtverfahren am ILT und uns heute aus Aachen zugeschaltet. Hallo Herr Fink, bitte stellen Sie sich zunächst selbst kurz vor.
Ja, hallo Herr Asche. Genau, Samuel Fink mein Name. Ich freue mich sehr, heute dabei sein zu dürfen aus Aachen. Und ja, wie schon eingeführt, arbeite ich am Fraunhofer Institut für Lasertechnik in Aachen im Bereich Dünnschichtverfahren, wo wir eben viel mit additiver Fertigung machen. Ja, ich bin jetzt gerade in den letzten Zügen meiner Doktorarbeit. Ich hoffe, am Wochenende noch die letzten Seiten fertig zu schreiben. Und ja, bin von Haus aus eigentlich Materialwissenschaftler. Habe erst in Freiburg angefangen zu studieren, da komme ich eigentlich auch her. Bin dann nach Aachen gezogen, um hier dann meinen Bachelor und Master fertig zu machen. Und bin dann in die Welt der Laserstrahlung reingerutscht und da bisher auch nicht mehr rausgekommen. Und ja, wie schon gesagt, sind wir eben viel im Bereich Elektrotechnik, Sensorik, additive Verfahren unterwegs. Und auch im Hinblick auf die FormNext haben wir so ein paar Sachen im Petto, wo wir heute mal drüber sprechen wollen.
Genau, in der Einleitung habe ich es schon verraten. Sie drucken Sensoren auf Bauteile auf oder in Bauteile ein. Bevor wir jetzt da einsteigen, skizzieren Sie erstmal etwaige Anwendungsfelder. Wo könnte das sinnvoll genutzt werden?
Also ich sage mal so, der klassische Sensor oder was einem so als allererstes normalerweise einfällt, im Bereich Maschinenbau sage ich jetzt mal, sind Sensoren, die bestimmte Bauteile überwachen. Und zwar können das einfach im einfachsten Fall Metallbauteile sein, meinetwegen eine Welle oder ein Teil in einem Auto, Metallteil. Und diese Teile sind natürlich immer bestimmten mechanischen Belastungen ausgesetzt. Also sie bewegen sich, verbiegen sich, vibrieren vielleicht. Und genau diese Belastungen können auch dazu führen, dass die Bauteile geschädigt werden. Und gibt im Moment eben viele Bestrebungen dahin, so ein bisschen besser zu verstehen, was passiert denn genau in meinem Bauteil und welche Kräfte wirken da drauf, welche Vibrationen wirken da drauf, um zum einen besser zu verstehen, wie funktioniert mein Bauteil oder was macht mein Bauteil eigentlich in meinem, zum Beispiel im Auto, und auch so ein bisschen darauf hingehend rechtzeitig festzustellen, wenn diese Bauteile erste Anzeichen haben, dass sie versagen könnten oder sich irgendwelche Risse bilden. Da kommt dann auch ein großer Sicherheitsaspekt hinzu.
Das Stichwort wäre, glaube ich, hier Predictive Maintenance, also vorausschauende Wartung.
Genau. Das ist eine Hauptanwendung und aus der Ecke kommen wir auch so ein bisschen, also mechanische Sensoren. Aber man kann da noch weiter denken und Richtung Temperatursensoren, Vibrationssensoren. Da gibt es dann viele, viele Möglichkeiten, wo man dann hingehen kann. Aber wir sind jetzt im Moment noch sehr im mechanischen Teil unterwegs, sage ich mal.
Wir reden aber ausschließlich von Metallbauteilen, die Sie mit Sensoren bestücken.
Also im Moment machen wir viel auf Metallbauteilen, weil da eben auch viele Nachfragen im Moment sind. Das sind dann, wie schon gesagt, zum Beispiel Wellen. Das sind ganz viele beispielsweise Umformwerkzeuge. Also Bauteile, die starken mechanischen Belastungen ausgesetzt sind. Aber grundsätzlich sind diese Sensoren auch kombinierbar mit Kunststoffbauteilen, Glas, Faserverbundwerkstoffen.
Wir bleiben aber beim Metalldruck. Welches Druckverfahren nutzen Sie?
Wir haben verschiedene Druckverfahren in petto oder die wir praktisch untersuchen. Das einfachste würde ich sagen, oder das, was man vielleicht am ehesten kennt, ist ein Inkjet-Druckverfahren, also ein Tintenstrahldrucker, so wie man ihn zumindest früher im Büro hatte. Der einzige Unterschied ist eben, dass man nicht jetzt bunte Tinte verdruckt, wie bei so einem Bürodrucker, sondern spezielle Tinten, die dann genau diese Sensoranforderungen erfüllen können.
ich will jetzt keinen Firmennamen nennen, aber Metaljet ist hoffentlich einigermaßen neutral ausgedrückt. Das Verfahren meinen Sie?
So könnte man das, ja. Also es gibt dafür viele, viele Bezeichnungen.
Wenn ich an das Fraunhofer ILT denke, denke ich offen gesagt zuallererst mal an das Laser Powder Bed Fusion, sprich LPBF-Verfahren. Das nutzen Sie auch, nehme ich an.
Genau, das nutzen wir. Das wurde auch vor, ja, jetzt schon einigen Jahren bei uns entwickelt. Und in der Zwischenzeit ist da natürlich viel passiert, in aller Munde, weil sich dadurch natürlich ganz neue Möglichkeiten ergeben, Bauteile zu gestalten, neue Designs, die herkömmlich gar nicht umgesetzt werden können, können damit realisiert werden. Das ist so der klassische, ich sag mal, Metall-3D-Druck, den man so kennt. Aber da ist dann auch an dieser Stelle, also Metall-3D-Druck, also LPBF, und die Sensorintegration, da haben wir dann schnell gemerkt, dass es da viele, ja, ich sag mal, Gemeinsamkeiten gibt oder Punkte, an denen man die Vorteile von beiden Verfahren sehr gut verheiraten kann.
Okay, guter Übergang. Lassen Sie uns in die Produktionsdetails einsteigen. Wir fangen an mit den aufgedruckten Sensoren. Da können wir beispielsweise, ich habe gelesen, Sie haben einen Querlenker mit einem Sensor versehen. Frage ist, wann wird dieser Sensor aufgedruckt? Beziehungsweise erstmal schildern Sie kurz, wurde dieser Querlenker hergestellt? Wie wurde er gedruckt? Und wann wurde dann was für eine Art von Sensor aufgebracht?
Ja, dieser Querlenker kommt auch aus dem Automobilbereich, wurde auch mittels LPBF hergestellt. Und wer das Bild gesehen hat oder wer den Querlenker kennt, das ist eine sehr organische Struktur. Die wurde praktisch auf Leichtbau hin getrimmt. Und durch die Designfreiheit im LPBF kann man da halt die Strukturen oder das Design umsetzen, was hinsichtlich Leichtbau, aber auch mechanischer Stabilität das Optimale ist. In diesem Fall, das ist jetzt, ich würde mal sagen, so ein bisschen der einfache Fall, wurde dieses LPBF-Bauteil, dieser Querlenker im LPBF-Verfahren aufgebaut, dann rausgenommen aus der Anlage, entsprechend noch gesäubert, vorbereitet. Und dann haben wir im Nachgang additiv unseren Sensor aufgetragen. Ja, vielleicht mal so als kurzen Überblick, so ein Sensor besteht immer aus einer Isolationsschicht, weil wir uns ja gegen dieses Metall Metallbauteil irgendeine Isolation aufbauen müssen. Das sind meistens dünne Polymerschichten. Dann wird darauf der Sensor aufgedruckt, zum Beispiel, wie schon gerade gesagt, mit Inkjet-Druck. Und dann wird der Sensor am Schluss noch verkapselt, dass er einfach geschützt ist vor äußeren Einflüssen. Und am Ende noch kontaktiert, weil man dann irgendwie den Sensor nachher noch kontaktieren muss und die entsprechenden Messsignale auslesen kann.
Sie haben es angedeutet, das passiert nicht in einer Maschine. Sie drucken zuerst aus dem Pulverbett das Bauteil, nehmen das Bauteil raus, packen es in eine Inkjet-Maschine und dort wird dann gedruckt mittels speziellen Tinten. Die sind eben teils leitfähig, teils nicht. Okay, habe ich soweit verstanden. Was Sie dann aufgedruckt haben, beispielsweise mit leitfähiger Tinte, ist dann aber ja zunächst erstmal nur ein Messgitter. Dieses Messgitter, ja, kann bestimmt irgendwas messen, aber ich erfahre es nicht. Ich muss auch irgendwie, müssen die gewonnenen Messergebnisse ja auch transferiert werden. Wie funktioniert das?
Genau. Da gibt es auch verschiedene Ansätze. Das hängt immer davon ab, was die Anwendung ist oder was der Kunde sich wünscht. In dem Beispiel mit dem Querlenker haben wir es so gemacht oder uns gedacht, es wäre eigentlich klasse, wenn die Sensordaten nicht über irgendein Kabel kompliziert in ein Messgerät geführt werden müssen, sondern wenn wir einfach direkt am Sensor selber die Messsignale auslesen können und dann drahtlos übertragen an irgendeine eine Auswerteeinheit, dann spart man sich nämlich diese ganze mit Draht kontaktieren, den Draht oder das Kabel verlegen. Und deswegen haben wir in dem Fall eben unser Messgitter aufgedruckt und dann direkt so ein kleines, im Prinzip ist es ein Funkmodul, mit einer kleinen Elektronik direkt dran kontaktiert. Der misst dann erfasst eben die Messdaten vom Sensor, schickt die an eine Auswerteeinheit und dann werden da die Daten entsprechend ausgewertet und aufbereitet. Genau, das ist so die eine Lösung. Aber manche Anwendungen erfordern, dass man den Sensor direkt kontaktiert. Wenn vielleicht die Übertragung nicht möglich ist durch kabellose Übertragung, weil der Bauteil ist irgendwie eingebaut und man hat entsprechend keinen Funkkontakt, sage ich mal, ist es in manchen Fällen eben einfacher, ein Kabel entweder dann dran zu löten, dran zu kleben und zu einer Messeinheit hinzuführen. Oder aber, das ist auch noch ein Verfahren, an dem wir arbeiten, auch diese Zuführung, also ich sage jetzt mal platt, das Kabel, das zum Sensor geht, auch aufzudrucken auf eine Bauteiloberfläche. Mhm. Das sind ein bisschen andere Verfahren, aber vom Prinzip ist es auch das Gleiche. Wir legen praktisch diese Leiterbahn dann auf, die Oberfläche auf, und die wird dann auch mit Laserstrahlung noch nachbehandelt, um dann die Leitfähigkeit einzustellen, die wir brauchen.
Okay, zu den Kabeln, zu den aufgedruckten Leitern kommen wir noch. Lassen Sie uns kurz noch bei dem Funkmodul bleiben. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, das ist ein Fertigbauteil. Es wird nicht additiv aufgebaut.
Nee, genau. Da haben wir einen Partner, die diese Elektronik entwickelt haben, die dann genau mit unserem Sensor zusammen gut funktioniert, die Daten übertragen kann.
Jetzt haben Sie das Messgitter aufgedruckt. Sie haben das Funkmodul angeschlossen. Wie schützen Sie nun beides, Messgitter und Sender, vor Umwelteinflüssen?
Das Messgitter ist eigentlich der empfindlichere Teil, weil das sehr dünne Strukturen sind, sehr feine Strukturen. Wenn da einfach durch mechanische Belastung irgendwie ein Kratzer reinkommt oder eine Beschädigung, dann kann dieser Sensor nicht mehr vernünftig messen. Und deswegen tragen wir da auf den Sensor eben nochmal eine dünne Polymerschicht beispielsweise auf, die den Sensor dann schützt. Das Modul selbst, also das Funkmodul ist eigentlich so ausgelegt, dass es in der entsprechenden Einsatzumgebung, die keinen großen Kräften oder keine Belastungen ausgesetzt ist, man würde das wahrscheinlich dann baulich am Ende irgendwie noch einhausen, wenn man merkt, okay, die Einsatzumgebung ist irgendwie so aggressiv, dass wir noch eine kleine Box darum bauen müssten.
Okay, dann erlauben Sie mir eine vermeintlich böse Frage. Jetzt haben Sie zwar das Messgitter aufgedruckt, aber alles andere, das Funkmodul, das nehmen Sie als Fertigbauteil, müssen es kontaktieren, müssen es anschließen. Da wirft für mich die Frage auf, warum kleben Sie nicht einfach einen fertigen Sensor komplett mit Messgitter und Sender auf das gedruckte Bauteil? Das dürfte doch deutlich billiger sein, als dieses Messgitter erst zu drucken, dann zu kontaktieren.
Absolut. Die Frage ist absolut berechtigt, weil das natürlich das erste Argument, wenn wir unsere Technologie vorstellen, dann sagt uns jeder, das ist doch kein Problem. Man kann diese Sensoren kaufen. Eben, wie Sie gesagt haben, Folien, das sind Cent-Bauteile, die werden einfach aufgeklebt. Das stimmt auf jeden Fall und ist sicher auch in vielen Anwendungen durchaus sinnvoll einzusetzen. Was wir jetzt aber gemerkt haben, so in den letzten Jahren, wo eben dieses Thema immer weiter aufkommt und viel Interesse besteht, dass auch dieses, das Aufbringen von, ich sage mal, fertigen Sensoren oder so Sensorfolien auf Oberflächen erstmal vermeintlich einfach anhört. Das Problem ist aber, dass das ein sehr manueller Prozess. Also das machen Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen, müssen dann eben diese Folien manuell auftragen. Die Oberfläche muss vorbehandelt werden, muss einen Kleber auftragen. Dieser Sensor muss genau ausgerichtet werden, auch kontaktiert. Das ist ein relativ langwieriger Prozess. Und zum einen hängt es sehr stark davon ab, wer den Sensor aufklebt und welches Signal der Sensor nachher weitergibt. Das ist ein Punkt. Und der andere Punkt, das lässt sich relativ schlecht automatisieren. Und eigentlich will man dahin gehen, dass man dieses Applikationsverfahren automatisieren kann, um es auch einfach in automatische Prozessketten zu integrieren und dadurch die Variation von verschiedenen oder von dem gleichen Sensor auf verschiedenen Bauteilen zu reduzieren. Und genau vor diesem Hintergrund haben wir dann eben angefangen, dieses additive Verfahren zu entwickeln. Und es gibt da sicher noch einige Baustellen, wir haben es angesprochen, die Kontaktierung, die auch noch automatisiert werden muss, aber wir arbeiten da Stück für Stück dran und kommen da auch ganz gut voran.
Sie haben es eingangs erwähnt, mit diesem Messgitter lassen sich natürlich verschiedene Daten erheben. Nennen Sie noch ein paar. Was können diese Sensoren messen?
Also die klassische Anwendung von den Sensoren, in dem Fall den Messstreifen, sind einfach mechanische Verformung. Also mein Bauteil, zum Beispiel der Querlenker, wenn er im Einsatz wird, er verformt. Und durch den Sensor kann man dann diese Verformung messen in Form von einer Widerstandsänderung. Das ist so die klassische Anwendung. Aber dann geht es natürlich noch weiter. Man kann mit solchen oder ähnlichen Sensoren auch Sachen wie zum Beispiel Vibration messen. Das sind ja auch einfach nur kurzzeitige Verformungen mit einer relativ hohen Frequenz. Und Dann geht es aber dann auch eben noch weiter. Man kann auch Richtung Temperaturmessung denken, man kann Richtung Licht denken, man kann Richtung Gasatmosphären denken. Das sind dann alles weitere Möglichkeiten und die erfordern dann entweder ein eigenes Sensordesign oder eben neue Materialien, die speziell für diese Anwendung dann geeignet oder entwickelt sind.
Okay, lass uns nochmal ganz kurz auf das Messgitter zu sprechen kommen. Mit Metaljet wird es aufgetragen. Sagen Sie nochmal ganz kurz, wie fein können solche Strukturen sein? Wie klein sind diese Messgitter?
Das hängt ja natürlich vor allem vom Verfahren ab. Aber so mit den üblichen Druckern, mit denen wir so arbeiten oder mit den Verfahren, können wir Linien drucken, die so im Bereich 40 bis 50 Mikrometer breit sind. Und ja, das heißt so, wenn wir, solche Messgitter sehen eigentlich immer aus wie so ein Mäander nennen wir das, also praktisch viele, viele schmale Leiterbahnen, die nebeneinander gelegt werden. Das heißt, man kann auf so einem Millimeter durchaus 10 Leiterbahnen unterbringen.
Gut, das war der vermeintlich einfache Fall. Wir haben jetzt einen Sensor auf ein Bauteil aufgedruckt. Sie sagen aber auch, dass Sie Sensoren in das Bauteilinnere drucken können. Zum Beispiel, das habe ich gesehen, in einen Fräskopf. Erste Frage, in diesem Fräskopf, wo genau sind die Sensoren drin?
Haben Sie ja schon gesagt, der Fräskopf setzt sich im Prinzip so ein bisschen aus zwei Komponenten zusammen. Das ist zum einen mal das Futter, also die Halterung. Das ist auch das Teil, wo nachher die Sensoren drin sitzen. Und an dieses Futter oder an die Halterung sind dann zum Beispiel Wendeschneidplatten angeschraubt, die sind nachher dafür verantwortlich, dass für den eigentlichen Fräsvorgang, aber dieses Futter für die Wendeschneidplatten, das ist eben in dem Fall auch additiv hergestellt und da haben wir unsere Sensoren eingebaut.
Das heißt, die Sensoren sitzen in dem Fräskopfkörper.
Also im Prinzip alles, was man nachher noch sieht, sind Kupferkabel, die aus diesem Fräskopf raushängen.
Dazu kommen wir später. Die Frage ist, ich habe den fertigen Fräskopf gesehen. Da sieht man von außen erstmal herzlich wenig. Von den Sensoren sieht man gar nichts. Wie also kommen die Sensoren da rein? Unterbrechen sie den LPBF-Prozess und drucken dann in der gleichen Maschine mittels Metaljet die Sensorik in einer Aufspannung? Oder wird der Druckkopf in seinem halbfertigen Zustand aus der LPBF-Anlage rausgenommen, in die Metaljet-Anlage eingespannt und so weiter? Kernfrage, reden wir von einer Maschine, einer Aufspannung oder ist der Arbeitsprozess zweigeteilt?
Im Moment sind das zwei Arbeitsschritte oder Arbeitsprozesse. Ja, wir kamen so ein bisschen von diesem Querlenker und da hat das wunderbar funktioniert. Da haben wir uns gedacht, okay, kann das auch funktionieren, wie Sie schon gesagt haben, das Bauteil gar nicht fertig zu machen, den Sensor reinzubauen und dann das Bauteil weiter aufzubauen im LPBF-Prozess. Und genau, da haben wir uns dann mit unseren Kollegen die LPBF-Spezialisten zusammengetan und das einfach mal probiert. Und im ersten Schritt ist es genau so, wie Sie gesagt haben, man baut das Bauteil auf bis zu einem gewissen Punkt, nimmt das aus der Anlage raus, dann bauen wir unseren Sensor ein oder tragen unseren Sensor auf und dann wird das ganze Teil nachher zurück in die LPBF-Anlage gestellt und dort das Bauteil dann eben weiter aufgebaut.
Klingt erstmal ganz einfach. In der Praxis stelle ich es mir super schwierig vor. Wir haben den Pulverkuchen ja zwischenzeitlich aufgelöst. Das Bauteil ist raus aus der Anlage. Jetzt muss das halbfertige Bauteil mit den aufgedruckten Sensoren wieder zurück in die Anlage. Ich muss es genauso einspannen, wie es war. Ich muss den Bauraum wieder bis Oberkante Bauteil mit Pulver füllen. So, und jetzt wird es spannend. Jetzt will ich ja den Fräskopf fertigstellen. Das heißt, ich bringe über den eben aufgebrachten Sensor eine Pulverschicht. Korrekt?
Genau, so läuft das.
Diese Pulverschicht wird jetzt klassischerweise vom Laser verschmolzen, selektiv. Mhm. Richtig? Wie gesagt, klingt ganz einfach. So, jetzt stelle ich mir aber doch die vermeintlich doofe Frage, wenn ich das Pulver über den Sensor, das ist eine hauchdünne Pulverschicht, über den Sensor ausbringe, dann mit dem Laser drüber fahre, drüber brutzel, dann schrotte ich mir doch meinen Sensor, oder nicht?
Das ist überhaupt keine dumme Frage. Das ist genau so, wie Sie es beschrieben haben. Und genau das ist am Anfang auch passiert. Also das war, wie es eben im Laboralltag so ist. Die ersten Schüsse gehen meistens daneben. Und dann haben wir uns gedacht, wir müssen uns da was überlegen. Wie bringen wir den Sensor da ein, dass der nicht nachher unter diesen, das sind ja doch relativ hohe Temperaturen, die dann im LPBF-Prozess auftreten, dass der uns da nicht weg verbrennt oder verkohlt. Und wir haben da verschiedene Konzepte entwickelt oder ausprobiert. Da darf ich jetzt leider nicht zu genau drauf eingehen, weil das ist eben noch ein bisschen, ich sag mal, geheim. Aber wir haben auf jeden Fall jetzt verschiedene Verfahren, die uns das ermöglichen, genau diese, die Kavität, also wo dieser Sensor nachher drin sitzt im Bauteil, wieder zu verschließen und dann einfach weiter aufzubauen. Und der Sensor funktioniert nachher trotzdem noch.
Bleibt ungeschmolzenes Pulver im Fräskopf zurück?
Das hängt vom von der Lösung oder vom Verfahren ab. Da sind wir gerade noch ein bisschen dran, auszuloten, was würde denn passieren, wenn noch loses Pulver drin bleibt über dem Sensor. Weil so ein Fräskopf dreht sich sehr, sehr schnell. Das heißt, dieses Pulver da drin wird ziemlich rumgeschüttelt und schleife ich mir nicht dadurch nachher den Sensor wieder ab.
So. Genau darauf zielte meine Frage ab, genau.
Kann ich jetzt leider tatsächlich gar nicht sagen, was genau passiert. Da sind wir jetzt eben gerade noch dran, sowas einfach mal auszuprobieren, wie sich solche Bauteile dann auch im Einsatz verhalten. Und deswegen haben wir aber auch, weil wir schon gedacht haben, so loses Pulver in so einem Fräskopf, was da irgendwie rumfliegt, das könnte ein Problem verursachen. Deswegen haben wir auch noch ein paar andere Lösungen im Petto, sage ich mal, die eben so funktionieren, dass wir nachher kein loses Pulver mehr drin haben, sondern das ein bisschen anders lösen.
Aber wie genau, das wollen Sie uns nicht verraten.
Genau, das ist noch in der Entwicklung und eben noch einfach noch geheim.
Ich hoffe, wir sehen uns auf der Form Next, dann gucke ich mir das an. Gut, schade drum. Nichtsdestotrotz, es gelingt Ihnen offensichtlich, über den gedruckten Sensor eine Pulverschicht auszubringen, die dann zu verschmelzen und so Schicht für Schicht das Bauteil fertig zu machen. So, jetzt ist das Bauteil, jeder weiß, wie so ein LPBF-Bauteil nach dem Druckprozess aussieht, hat nicht unbedingt glatte Oberflächen. Frage lautet also, kann ich das Bauteil mit dem integrierten Sensor dann nachbehandeln, schleifen beispielsweise oder sogar hippen?
Das ist eigentlich zumindest im Moment noch so der Standardprozess, dass die LPBF-Bauteile, natürlich abhängig von der Anwendung, wenn wir eine gute oder eine glatte Oberfläche brauchen, dann müssen die natürlich noch nachbearbeitet werden, ob jetzt gedreht oder geschliffen oder gefräst. Das hängt dann eben von der Anwendung ab. Kollegen von uns sind auch gerade dran, die Oberflächenveredelung, sag ich mal, drüber polieren, auch mit einem Laser zu realisieren. Das könnte man natürlich auch gut in eine Anlage integrieren. Aber da sind wir einfach noch dran, weil natürlich auch beim LPWF ist immer der Anspruch, wie bekomme ich eine möglichst hohe Oberflächenqualität aus meinem Prozess raus. Aber im Fall von unserem Fräskopf, um da jetzt wieder drauf zurückzukommen, wenn man die Bilder gesehen hat, dass unbearbeitete oder nicht nachbearbeitete Bauteil sieht noch ziemlich rau aus und nachher wurde da nochmal drüber gefräst und dann ist eben die Oberfläche spiegelglatt.
Genau. Okay, eine thermische Behandlung, beispielsweise das heißt isostatische Pressen, das Hippen, ist das denkbar mit integriertem Sensor oder geht der Sensor dann kaputt?
Das weiß ich nicht. Also das haben wir auch noch nicht ausprobiert, gehört zu den vielen Sachen, die noch auf unserer To-Do-Liste stehen. Der erste Gedanke wäre natürlich, wenn ich in den Prozess reingehe, dann wird mein Sensor zu heiß und es passiert praktisch genau das Gleiche, wie wenn ich da mit dem Laser drüber brutzel. Aber eben wäre eine interessante Frage, ob der Sensor dann ausreichend gut geschützt ist oder ob wir, da wieder ein anderer Punkt, vielleicht auch ein bisschen einfach an unseren Materialien arbeiten müssen. Weil was jetzt im Moment ist, so Bottleneck, ist die Isolationsschicht. Das sind eben Polymere. Die lassen sich einfach sehr gut, sehr einfach auftragen, sind recht gut in der Handhabung. Wenn wir jetzt aber merken, unsere Prozesse sind eigentlich, es wird viel, viel heißer, das Polymer hält das gar nicht aus, dann haben wir auch Ansätze, wo wir nicht mit Polymerschichten arbeiten, sondern zum Beispiel mit Glasschichten, also ganz dünnen Glas oder Glaskeramikschichten als Isolation. Und die halten natürlich dann erheblich höhere Temperaturen aus. Und da haben wir durchaus noch ein bisschen Spielraum, uns an solche speziellen Aufgabenstellungen dann anzupassen.
Nun haben wir also den Fräskopf fertig. Im Inneren ist ein Messgitter aufgedruckt und es ist nicht kaputt gegangen bei der weiteren B- und Verarbeitung, behaupten Sie, ohne dass Sie uns verraten wollen, wie diese Zauberei möglich ist. Okay, ich glaube Ihnen das. jetzt, aber wie gesagt, es ist nur das Messgitter. Jetzt muss ich ja noch irgendwie einen Sender einbringen oder ich muss die Messdaten irgendwo abrufen. Wie gelingt das?
In dem Fall, also in dem Fall von dem Fräskopf, haben wir uns gegen eine Funkübertragung der Messsignale entschieden, weil, ja, Sie können sich vorstellen, dieser Fräskopf nachher mit Kühlflüssigkeit oder Kühlmittel, das ist ziemliche, mal platt gesagt, ziemliche Sauerei im Prozess. Und so ein Funkmodul, weiß nicht, ob das dann gut aushalten kann. Deswegen haben wir uns in dem Fall entschieden, wir führen einfach Kabel raus und kontaktieren die direkt an eine Auswerteeinheit oder eine Messeinheit.
Sie haben es selbst gesagt, wir reden von einem Fräskopf, der bei Benutzung ziemlich schnell rotiert. Und jetzt sagen Sie, Sie führen da Kabel raus. Mhm. Das kann ich mir in der Praxis nun gar nicht vorstellen.
Ja, damit hatte ich auch meine Schwierigkeiten, muss ich zugeben, am Anfang. Aber die Spezialisten, die sich mit solchen Achsen auskennen, die haben da gar keine so großen Probleme mit. Da gibt es verschiedene Lösungen, dass man zum Beispiel über Schleifkontakte dann diese Signale abgreifen kann. Und genau, das ist, dieses Problem besteht in, gibt's aus vielen, vielen Anwendungen. Und da war ich auch überrascht, was es alles schon für geniale Lösungen dafür gibt.
Aber schwächt die Sensorintegration nicht die Struktur des Fräskopfes?
Das ist ein guter Punkt. Der ist wie man sich vorstellen kann, ziemlich großen Belastungen ausgesetzt. Wenn man so ein Aluminium oder Edelstahl fräst, dann treten ja auch ziemlich große Kräfte auf. Das muss man natürlich ein bisschen beachten. Zum einen im Design vom Fräskopf. Es kann dann durchaus sein, dass man vielleicht nicht das klassische Design mehr verwenden kann, sondern entsprechend mehr Materialstärke vorsehen muss an den bestimmten Stellen. Und natürlich auch ein bisschen sich vorher überlegen, wie darf denn die Kavität, wo der Sensor nachher drinsteckt, wie darf die denn aussehen, dass ich hier nicht schon irgendwelche Schwachstellen einbaue, die nachher zum Versagen führen können. Aber eben durch den LPBF-Prozess hat man ja jede Designfreiheit. Das heißt, solche Anpassungen sind im Prinzip nur auf der Softwareseite ein Problem.
Dann kommt jetzt wieder meine vermeintlich böse Frage. Sie haben jetzt erklärt, wie Ihr Prozess funktioniert, wann und wie Sie die Sensoren, das Messgitter einbringen und es kontaktieren. Das wirft die böse Frage auf, wäre es nicht ungleich einfacher und billiger, eine Kavität zu drucken, dann den Fräskopf rauszunehmen, in diese Kavität einen vorgefertigten, mit einem Sender versehenen Sensor einzulegen, eine Deckplatte oben drüber legen, das Ganze wieder in die Pulverbettanlage schieben und dann weiter zu drucken. Dürfte schneller und billiger sein.
Ja, in dem Fall stimme ich Ihnen auf jeden Fall zu. Es gibt auch Kollegen oder wir haben sogar im Haus Projekte, wo das genauso gemacht wird. Das sind jetzt, ist vielleicht kein Fräskopf, aber wir haben da ein Projekt, das nennt sich SenseTrain. Da werden Elemente aus dem Fahrwerk von der Zugwaggons praktisch mit LPBF aufgebaut und dann werden eben solche Sensoren in dem Fall einfach eingeklebt. Da haben wir dann mit dem additiven Verfahren keine Aktien drin. Und das ist eben durchaus auch eine valide Herangehensweise. Da hängt es wieder ein bisschen von der Anwendung ab. Was will ich haben? Und wir in der additiven Sensorapplikation denken eben immer sehr stark in die Richtung Automatisierung. Wenn ich jetzt einen Fräskopf habe und da Sensoren einklebe von Hand, gar kein Thema. Aber wenn ich jetzt irgendwie 10.000 Fräsköpfe herstellen will, dann will ich vielleicht nicht jemand hinstellen, der 10.000 Sensormessstreifen da einklebt. Und da ist natürlich dann für uns die Herausforderung, okay, das muss dann auch, der Prozess muss stabil sein und zuverlässig und schnell, dass wir dann uns mit dem konventionellen Verfahren messen können.
Konventionelles Verfahren ist ein gutes Stichwort. Skizzieren Sie doch mal alternative Methoden. Mit welchen Methoden werden Bauteile bisher untersucht im Hinblick auf Predictive Maintenance? Und wo liegen, um es nochmal zusammenzufassen, die Vorteile Ihres Ansatzes?
Ja, da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Ich denke, also so wie wir es immer mitbekommen und erfahren, ist gerade im Maschinenbau, im Werkzeugbau, ein weit verbreitetes Verfahren, einfach diese DMS, die Dehnmessstreifen, mit denen mechanische Belastungen erfasst werden. Aber es gibt eben noch ganz, ganz viele andere Möglichkeiten. Zum einen könnte man natürlich sagen, okay, ich überwache einfach mein Bauteil optisch, filme das die ganze Zeit mit einer sehr feinen Kamera, mal einfach ausgedrückt, und merkt dann, oh, mein Bauteil verformt sich aber mehr, als es eigentlich sollte. Da stimmt irgendwas nicht. Dann gibt es noch ein ganz faszinierendes Verfahren, finde ich, wo in Bauteile, das ist zum Beispiel für so Faserverbundwerkstoffe spannend, also Stichwort Windenergie, dass dann in die Matrix werden praktisch ganz feine Glasfasern eingelegt. Und da wird ein Laser durchgeschickt und dann schaut man am Ende dieser Glasfaser, so kommt mein Licht denn an. Und wenn die Glasfaser in Ordnung ist, alles gut, dann kommt das Licht da durch. Und sobald die anfängt, irgendwie sich zu sehr zu verbiegen oder Risse zu bekommen, weil das Bauteil sich zu stark verbiegt, dann kommt plötzlich nicht mehr genug Laserstrahlung an und dann merkt man so, oh, da ist aber irgendwas nicht in Ordnung. Eben zum Beispiel im Bereich Windenergie. Dann, was fällt einem denn noch so ein? Gut, es gibt natürlich alle möglichen, ja, sowas wie Gassensoren oder Flüssigkeitssensoren, die irgendwo eingebaut sind, um festzustellen, wenn gefährliche Gase oder gefährliche Flüssigkeiten auftreten, das dann ja stark im Bereich so Arbeitssicherheit. Aber gerade im Zusammenhang mit der zunehmenden Digitalisierung steigt natürlich auch die Nachfrage an, ja, einfach Informationen über Bauteile und über Prozesse. So was, wie ich am Anfang schon gesagt habe, was macht mein Bauteil gerade? Und da wir auch immer mehr Daten aufnehmen können, immer mehr Daten verarbeiten können, muss dieser Datenhunger dann eben mit entsprechenden Sensoren versorgt werden. Und wenn ich diese Infos habe, dann kommt natürlich, klar, wie man sich denken kann, nächstes Stichwort KI. Was mache ich mit diesen Daten? Und wie ziehe ich aus den Daten dann irgendwie schlaue Rückschlüsse über meinen Prozess, über mein Bauteil, um damit dann auch wirklich arbeiten zu können und Verbesserungen anzustreben, sei es jetzt hinsichtlich Material, Verbrauch, Energieeffizienz. Da gibt es dann sehr viele Möglichkeiten.
Okay, es gibt also sehr viele verschiedene Sensortechnologien, verschiedene Predictive Maintenance Ansätze. Ist Ihr Verfahren, Ihr Ansatz, ist das eine Ergänzung oder wird das über kurz oder lang alle anderen Verfahren ablösen?
Wir wünschen uns natürlich, dass wir alle Verfahren ablösen, aber da müssen wir uns einfach einreihen in die bestehenden Technologien und sagen, in manchen Fällen ist es einfacher, einen Dehnmessstreifen einfach aufzukleben. Geht schnell, braucht keine Anlage dafür. Aber wir haben schon die Hoffnung, wir sind überzeugt, dass es sehr viele Anwendungen geben wird in Zukunft, wo unser Verfahren, also dieses additive Aufbringen, wenn das auf Anlagenseite weit genug entwickelt ist, dass das, ja, ähnlich wie beim Laser, ich meine, vor 20, 30 Jahren war Laser noch was ganz Außergewöhnliches und inzwischen steht in jeder Werkhalle irgendwie ein Laser rum. So, also die Zugänglichkeit dieser Technologie und da, ja, arbeiten wir natürlich auch darauf hin, dass wir die Technologie so weit voranbringen, dass das keine große Hürde mehr darstellt und dann auch irgendwann so weit automatisiert ist, dass das auch finanziell konkurrenzfähig zu den herkömmlichen Verfahren sein wird.
Automatisierung ist das perfekte Stichwort, für meine Schlussfrage. Schauen Sie doch mal in die Glaskugel, schauen Sie mal in die Zukunft. Wo könnte die Technologie bestenfalls hinführen? Wie weit ist sie also automatisierbar? Ist es denkbar, dass die Sendeeinheiten und vielleicht auch die Energieversorgung irgendwann komplett, dass das alles mitgedruckt wird in einer Maschine, in einer Aufspannung?
Also wir als Druck- und Laser-Experten würden uns das natürlich sehr, sehr wünschen. Und es gibt da durchaus auch schon Ansätze, jetzt gerade was Sie gesagt haben, hinsichtlich Energieversorgung. Das ist natürlich immer, eine Herausforderung. Ich habe irgendwo einen Sensor und ich muss den aber auch mit Energie versorgen. Daher sind wir jetzt auch in den letzten Jahren viel unterwegs im Bereich Batteriefertigung oder Festkörperbatterien, wo man ja auch additiv Batterien aufbauen kann, im Prinzip in einem ganz ähnlichen Verfahren, wie wir das mit den Sensoren jetzt machen. Und da wäre es natürlich klasse, wenn wir alles, also Elektronik, Sensor, Stromversorgung, Funkmodul, drucken könnten und das dann eben auch automatisiert auftragen. Ich denke, so ein voll gedrucktes System, das ist noch ziemlich weit in der Zukunft, aber wir gehen da ja Komponente für Komponente dran. Und ja, unser nächstes Ziel ist natürlich erstmal, den Sensor an sich diesen Prozess zu automatisieren, weitere Materialklassen zu erschließen, um eben nicht nur mechanische Belastungen, sondern dann auch Temperatur, Licht, was es da noch alles gibt, erfassen zu können mit den entsprechenden Materialien und dann auch wirklich Sensoren zu bauen, die mit den herkömmlichen Sensoren, ja, sich mit denen messen können oder vielleicht sogar besser sind, weil wir manchmal Materialien verarbeiten können, die man so für konventionelle Sensoren gar nicht bekommt, weil die sich vielleicht gar nicht verarbeiten lassen. Und ja, das, also ich sehe auf jeden Fall, dass diese, generell die Sensorintegration wird, so wie ich das einschätze, zunehmen in den nächsten Jahren. Einfach aus, ja, zum einen aus Sicherheitsgründen, wenn wir jetzt mal denken Richtung E-Mobilität, Batterien, die müssen auch sicher sein. Will ich sicher sein, dass meine Batterie nicht mitten auf der Autobahn plötzlich anfängt zu brennen? Und aber eben auch in der Produkt- und Prozessentwicklung genau zu verstehen, wie, ich habe es jetzt schon ganz, ganz oft gesagt, wie verhält sich mein Bauteil und welchen Belastungen ist mein Bauteil ausgesetzt?
Das klingt so ein bisschen so, als seien Sie noch am Anfang einer sehr, sehr langen Reise. Die Technologie kann, glaube ich, noch ganz viele Sachen schaffen, wenn Sie eben die einzelnen Prozessschritte hinkriegen. Also ich finde das schon faszinierend, wenn man tatsächlich einen kompletten Sensor mit allem drum und dran aufdrucken könnte. Aber das ist, wenn ich Sie richtig verstanden habe, noch Zukunftsmusik. Keine Zukunftsmusik ist der Fräskopf, ist der Querlenker. Beides ist vorhanden. Beides kann auf der Formnext angesehen werden. Stimmt das? Kann ich mir die Sachen dann angucken?
Genau die Sachen, die wir dabei, jetzt über die wir jetzt gesprochen haben, also Querlenker, Fräskopf und noch ein paar andere Bauteile, die werden wir dabei haben. Die stellen wir da aus und wir freuen uns natürlich dann sehr über Besuch am Stand, wo wir die Sachen dann nochmal im Detail besprechen können.
Ich werde auf jeden Fall vorbeikommen, Herr Fink. Ich gucke mir den Fräskopf ganz genau an und ich werde auf das Geheimnis kommen. Vielleicht treffe ich ja auch den einen oder anderen, die eine oder andere von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, auf der Formnext. Würde mich sehr freuen. Für heute ist aber erstmal Schluss, denn das war sie, die Folge 73. Ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Dann empfehlen Sie uns gerne weiter. Sie finden die Druckwelle überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Also etwa auf Podigee, Spotify, iTunes, Amazon Music Podcast und natürlich, last but not least, auf ingenieur.de. Wenn Sie Anregungen oder Kritik äußern wollen, dann freue ich mich auf Ihre Zuschriften. Sie erreichen mich unter der E-Mail-Adresse sasche, s wie Stefan, direkt daran geschrieben, asche wie Asche, gelesen also sasche@vdi-nachrichten.com. Sollten Sie auch an Technikthemen abseits des 3D-Drucks interessiert sein, empfehle ich Ihnen die VDI-Nachrichten. Wenn Sie mal kostenlos reinlesen wollen, schauen Sie doch einfach mal unter www.vdi-nachrichten.com/lesen. Dort warten 8 kostenlose E-Paper-Ausgaben auf Sie. Herr Fink, ich danke Ihnen für das spannende Gespräch und wie gesagt, wir sehen uns auf der Formnext.
Ja, hoffe ich. Vielen Dank, Herr Asche. Auch Ihnen hat sehr viel Spaß gemacht. Und dann freue ich mich auch über reichhaltigen Besuch auf der Formnext an unserem Stand.
Prima. Das war's für heute. Bleibt mir noch zu sagen. Auf Wiederhören, munter bleiben und tschüss.